Frau Faltin, Sie haben sich in Ihrem Film auf die Suche nach der DNA der UFA gemacht.
Der Chef der UFA sagt, es gibt sie gar nicht. Was ist Ihre Antwort?
Das ist ein gutes Recht, das zu glauben. Und natürlich muss man das auch differenziert sehen, so wie wir das auch versucht haben im Film zu machen. Es gibt 4 verschiedene Phasen der UFA. Und trotzdem, das ist jetzt unsere Meinung, das ist schon etwas, was diese ganzen 100 Jahre über gilt. Das ist eben dieses zum einen sich gerne in den Filmen mit Geschichte zu befassen, gerne auch mit deutscher Geschichte, das ist, macht die UFA heute gerne noch. Und zum Zweiten natürlich auch, und das ist ihr gutes Recht, und das machen sie meines Erachtens immer noch hervorragend, auch groß und teuer und auf ein großes Publikum abzuzielen. Das hat die UFA damals gemacht, das macht sie heute noch, und ich finde, da muss die UFA heute sich auch nicht dessen schämen.
Na, Herr Speich ist ja der Meinung, dass die UFA ganz wenig experimentierfreudig und sehr konservativ ist. Herr Rother, würden Sie diese Kritik teilen oder wie beantworten Sie auf die Frage, was die UFA ausmacht, was ihre DNA ist, um das Wort jetzt nicht überzustrapazieren?
Also man kann ein Experiment ja mehrfach definieren, und ich finde, wenn man das mal nüchtern sozusagen vom Standpunkt eines Wirtschaftsunternehmens betrachtet, dann ist jedes neue Projekt zunächst mal ein Versuch. Und man muss jetzt wirklich kein Fan von GSZ, wie heißt das nochmal, gute Zeiten, schlechte Zeiten,
sieht
man das, muss man ja nicht sein, aber dass es für das deutsche Fernsehen zunächst eine Innovation ist und dass es auch ein Experiment gewesen ist, wird man schwerlich bestreiten können. Nicht jedes Experiment ist eines in ästhetischer Hinsicht. Und die Reaktion auf die Frage war ja das Abwehren. Also wir wollen uns jetzt, also die DNA ist jetzt keine, die uns ästhetisch festlegt, wo wir was Bestimmtes machen. Und wir denken über die klassische UFA immer als eine Abfolge von berühmten Filmtiteln. Das ist sicher auch das, was die Filmhistoriker am meisten interessiert, aber aus der Perspektive von Ludwig Klitsch oder von Nico Hoffmann oder Arno Hauke ist die UFA zunächst mal was anderes, nämlich ein Konzern, der in Produktionen investiert, um dann mehr Geld zu bekommen. Und da gibt es vielleicht doch so etwas Ähnliches wie eine UFA-DNA, wenn man jetzt mal diese Zwischenzeit, die unter einem unglücklichen Stern des aufkommenden Fernsehens stand, rauslässt, nämlich dass man versucht, möglichst viele Publika anzusprechen, mit möglichst vielen Formen etwas zu machen und eine Mischung zu finden zwischen dem, was Claudia Wick immer Bread and Butter nennt. Das bringt sozusagen das klassische Einkommen, auf das man sich verlassen kann, und darauf sattelt man dann was auf.
Nico Hoffmann vergleicht die Anfangszeit, die ersten Jahre der UFA ein bisschen mit heute, was im Hinblick auf Kreativität und auf technische Innovationen, kann man das vergleichen? Die Zeit zwischen 1917 und 30, sagte er, glaube ich, im Film, wären mit heute vergleichbar.
Ja, das halte ich jetzt auch für ein aus der neuen UFA-Identität heraus verständliches Argument, dass man von 4 Phasen spricht. Ich spreche eigentlich nur von 3 Phasen. Es gibt die UFA von 1917 bis 1945. Das ist der deutsche Filmkonzern, der wird im Ersten Weltkrieg gegründet. Dann ist er ein Staatskonzern, wird reprivatisiert, wird unter den Nationalsozialisten wieder zu einem Staatskonzern. Und wir haben damals 1992 eine Ausstellung gemacht, Deutsche Kinemathek und Deutsches Historisches Museum, und haben die das Deutsche Bilderimperium genannt. Und das ist sozusagen die klassische UFA. Und wenn man an die jetzige UFA denkt, dann ist das natürlich sowas wie ein deutsches Bilderimperium im Bereich des Fernsehens. Der größte Anbieter von Fernsehformaten, den es gibt, die arbeiten mit allen zusammen. Sie sind sozusagen nicht mehr vertikal strukturiert, das ist eine reine Produktionsgesellschaft. Und natürlich machen sie dann sowas Ähnliches, wie die UFA zwischen 1917 und 1945 auch gemacht hat. Die haben billige Komödien gemacht und sich Metropolis geleistet.
Frage an die Redaktion, was der Unterschied eben angeht von der ersten Phase, von der Sie sprechen, bis 1945 und danach. Der Film stellt da die These auf, dass es heute keine UFA-Stars mehr gibt. Ist das so? Sind wirklich Marika Röck, Sarah Leander, Emil Jannings die Namen, die heute noch im ganzen Gedächtnis sind, wenn man an UFA denkt? Oder sind nicht auch Namen wie Tom Schilling etc., die wir im Film gesehen haben, auch mit der Firma verbunden?
Also ich glaube, dass so junge Gesichter wie Tom Schilling, die natürlich erfolgreich war mit Uferproduktion, aber eben auch mit ganz anderen Filmen wie Oh Boy zum Beispiel, ein kleiner Arthouse-Independent-Film in Schwarz-Weiß. Also ich glaube, es ist heute einfach viel komplexer, viel vielschichtiger und viel, die Diversity ist so groß. Ich glaube, man kann wirklich nicht mehr von dem Star sprechen. Die Zeiten sind einfach andere und das zeigt der Film ja auch.
Herr Goslar, was macht denn diese Faszination der damaligen Stars aus? Warum erinnern wir uns heute noch so sehr an diese Figuren, die damals die Rolle gespielt haben?
Ja, etwas polemisch gesagt, weil sie auch im Dienst des NS-Staats waren, würde ich mal sagen, und viel für so eine nationale Identitätsbildung beigetragen haben. Ich fand es jetzt schon auch sehr interessant in der Zusammenstellung unserer Reihe, dass die großen künstlerischen Entwürfe eigentlich mehr in der Stummfilmzeit, in den 30er Jahren stattgefunden haben. Aber wenn wir über Ufer-Liederabende heute nachdenken oder die zusammenstellen, das ist Sarah Leander, das ist Johannes Heesters, das ist also das große Unterhaltungskino, das auf der anderen Seite aber offenbar doch eine nationale Identität geschaffen hat. Und wir haben eben ein hocheffizient durchgeplantes Studiosystem da. Da konnte man schon an der Kinokasse dann Noten mitkaufen und zu Hause die Uferschlager nachspielen. Also diese ganze kommerzielle Verwertungsmaschinerie hat eben bis dahin kaum ein anderes Studio leisten können, weil es eben auch nicht die Konzentration hatte.
Ist das einfach auch eine Veränderung in der Medienpolitik in der Nazizeit gewesen?
Ja klar, ich meine, die konnten natürlich auf idealen Voraussetzungen sozusagen aufbauen. Und wenn ich Interesse habe, eine konzentrierte oder eine zentralisierte Medienpolitik zu betreiben, dann hatte ich das ja bereits in der UFA, weil eben, wie es ja auch der Film sehr schön jetzt gerade nochmal erzählt hat, dieses Studiosystem war von der ersten Drehbuchidee bis zur Verwertung der Kinokette und dem UFA Musikverlag und Werbefilme, die die UFA für die Industrie produzierte, das war schon ein tolles Konstrukt.
Herr Rutter, 20 der 300 in der Nazizeit produzierten Filme sind sogenannte Vorbehaltsfilme. Was sind Vorbehaltsfilme?
Also zunächst sind das nicht alles UFA-Filme. Also das klassische Missverständnis ist ja, dass alles, was nur vor 1945 entstanden ist, UFA ist. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Es sind natürlich auch Terra-Filme wie Jud Süß dabei. Oder auch Titanic ist ja auch keine UFA-Produktion. Ja, was sind Vorbehaltsfilme? Vorbehaltsfilme sind Filme, die heute zum Rechtebestand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung gehören und die von der Friedrich-Murnau-Stiftung nur unter bestimmten Bedingungen zur öffentlichen Vorführung freigegeben werden. Und das ist die Bedingung einer kompetenten Einführung und einer anschließenden Diskussion. Und das sind, man würde sagen, Propagandafilme. Das kann jetzt unterschiedlich sein. Die Karl-Ritter-Filme sind Kriegsdramen, wenn man so will. Es gibt einen auch von der UFA produzierten antisemitischen Film, die Rothschilds. Man muss dazu wissen, dass das nicht alles ist, was damals im Großdeutschen Reich produziert wurde, weil Bestandteile, die von der Wien-Film zum Beispiel kamen und die wie der Uzinski-Film Heimkehr genauso in dem Fall antipolnisch propagandistisch sind, die fallen nicht darunter. Aber diese 20 genannten Filme, das sind die Filme, die nur unter diesen Bedingungen, also von der UFA produziert und von der Murnau-Stiftung nur unter diesen Bedingungen freigegeben werden.
Frau Faltin, Sie haben sich ja für Ihre Recherche auch mit der ganzen Geschichte beschäftigt. Wenn es um diese Vorbehaltsfilme geht, wie ist Ihre Einschätzung? Finden Sie, dass sie heute gezeigt werden sollten, dass sie vielleicht sogar gezeigt werden müssen?
Es ist ein Teil deutsche Geschichte und deswegen finde ich, sollte man sich damit auseinandersetzen. Und ich finde es großartig und freue mich, dass wir so eine reiche Kultur haben, dass wir einen Sender wie Arte haben, der es sich leisten kann und es sich auch leistet, solche Filme zu zeigen mit einer kleinen Einführung. Das ist ja das, was man unter Vorbehalt nennt. Also man gibt eine kleine Einführung, wie ist der Film entstanden, unter welchen Bedingungen. Und dann finde ich, sollen diese Filme auch gezeigt werden, damit wir uns weiterhin damit auseinandersetzen. Und ich danke Arte dafür, dass Sie das machen.
Wir danken dafür. Nina, wir haben es vorhin schon kurz gesehen, auch in dem Film von Frau Faltin, dass Arte den Vorbehaltsfilm Kolberg zeigt. Wenn er eingebettet ist, wie ist er bei uns im Programm eingebettet?
Ja, wir werden die obligatorische Einführung machen, mit der diese Vorbehaltsfilme auch in vielen Kinos zu sehen sind. Ja, also man kann die bei der Murnau Stiftung bestellen, muss aber dann sozusagen die Einführung gleich mitbuchen. Und wir wollen aber schon auch über die Filmsprache, die Veit Harlan, der ja ein toller Regisseur war, auch analysieren, um eben die Propaganda eben nicht nur vom Wortlaut her zu vermitteln, sondern eben auch das Publikum darauf aufmerksam zu machen, wie so die visuellen Überredungsstrategien waren, die man beim ersten Zusehen nicht unbedingt dechiffriert. Das ist ein unglaubliches Historienspektakel und ja, die Forschung hat inzwischen auch einen anderen Blick auf Veit Harlan und das Propagandakino der Nazis. Und ich finde es jetzt sehr interessant, aus der Differenz von 25 Jahren im Vergleich zu 1992 zu sehen, dass man die Modernität dieses großen Medienimperiums, das Goebbels geleitet hat, jetzt wahrnimmt. Und das Verrückte ist, das haben wir auch bei unserer Filmreihe entdeckt, die Nazis waren unglaublich modern, was ihr Medienverständnis betraf. Und Unterhaltungskino und Diktatur haben sich sehr gut ergänzt.
Kolberg war ein Ausschnitt, den wir gesehen haben. Viele andere Ausschnitte waren auch in Ihrem Film, Frau Faltin. Andere haben wir bei dem Zusammenschnitt in dem Trailer gesehen. Wie ist Ihre Auswahl zustande gekommen? War die ein Stück weit auch so Ihre persönlichen Favoriten, die Sie ausgewählt haben? Oder war es eher eine rechte Frage? Wie ist Ihre Auswahl zustande gekommen?
Nein, mein Lieblingsfilm ist nicht dabei.
Wer wäre?
Unter den Brücken. Von einem Helmut Keutner-Film, der, glaube ich, auch im Rahmen, zumindest, ich glaube, online läuft bei Arte, ein ganz subtiles, ruhiges Liebesdrama, 1945 gedreht, wo man denkt, rundum fallen die Bomben und dann ein so ganz ruhiger Film. Also ganz ungewöhnlich, gut. Wie haben wir die Filme ausgesucht? Das habe ich mit meinen beiden Redakteurinnen, Dagmar Mielke und Simone Reuter, gemacht. Und uns war klar, wir haben eben versucht, uns auch auf diese historischen Themen zu konzentrieren und zu gucken, eben sowohl die UFA heute macht historische Themen, damals hat die UFA historische Themen gemacht. Wir haben da eben versucht, auch so eine inhaltliche Tradition zu finden. Und ich weiß auch, dass die UFA heute auch gerne immer ihre Filme zeigt, auch gerne eben, indem sie ihre historischen Filme oder Themen zeigt. Und das finde ich eine hochinteressante Tradition, die wir eben auch so vielleicht, ohne das jetzt direkt auch immer auszusprechen, zeigen wollten.
Was denken Sie denn, was diese alten UFA-Produktionen für den heutigen Zuschauer noch attraktiv machen? Man könnte ja auch sagen, Eutica Mähen, Münchhausen, sich mal gelaufen, warum müssen wir das nochmal uns wieder angucken? Was ist es, was diese Filme immer noch reizvoll macht?
Also gerade Münchhausen ist ja dann wieder ganz modern, weil es ja ein Fantasy-Film ist. Wenn man die Filme heute noch mal anguckt und auch eine junge Generation sich anguckt, ich bin sicher, die sehen da was anderes drin als unsere Eltern. Unsere Eltern haben noch Hans Albers gesehen und die waren noch damit verquickt und das war für sie ein Teil der Jugend. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn junge Leute heute sich das angucken, sagen sie, oh, das ist aber ganz schön schräg und erstaunlich, was die damals schon konnten und eben diesen Fantasy-Charakter viel mehr zum Beispiel betonen.
Wo war ich? Der Schwerpunkt auf Arte heißt ja ganz großes Kino, 100 Jahre UFA, ganz großes Kino. Gleichzeitig hören wir in diesem Film auch von einer Abwendung vom Kino, Hinwendung zum Fernsehen oder sogar eben diese Geschichte mit Streamingdiensten wie Netflix und Amazon, wenn Nico Hofmann nach Cannes reist und dort halt versucht, neue Abnehmer zu finden. Wie schätzen Sie das für die Marktsituation ein, Herr Rother?
Na, da komme ich mir jetzt nicht gerade als der ideale Spezialist vor. Ich habe überhaupt so bewundert, wie Nico Hoffmann und Wolf Bauer sich auf die Drehsituation vorbereitet haben. Das war ja ganz, die waren ja richtig warm angezogen, während ich da gefroren habe. Also die Fernsehleute haben eine andere Form, mit Umständen umzugehen, offenbar. Ja, also es ist so.
Bei Ihnen war die Heizung kaputt.
Achso, und die haben dann trotzdem so warm da gesessen? Okay. Ja, ich denke, es ist natürlich ganz eindeutig so, dass das, was mal Leitmedium war, das Kino seit den 60er Jahren nicht mehr Leitmedium ist und das, was vielleicht heute gerade noch so Leitmedium ist, also angeblich gucken die Deutschen pro Tag ja 2,5 Stunden Fernsehen, so im Durchschnitt, auch beginnt zu bröckeln. Also das, was klassisch sozusagen seit den 60er Jahren der Ort war, vor dem dann Millionen Deutsche sich versammelt haben, das wird anders. Man guckt anders, man schaut Filme, vielleicht, die im Fernsehen produziert wurden, eben nicht zum 20.15 Uhr, sondern in der Mediathek oder man guckt Amazon oder Netflix-Serien. Das heißt, was man eigentlich feststellen muss, dass sich das Angebot in den audiovisuellen Medien verändert hat und erweitert hat auch. Wenn man heute über Serien nachdenkt, dann scheint das was vollständig Neues zu sein. Es ist aber in Wahrheit eigentlich nur ein neuer und höchst effektiver und populärer Vertriebsweg, weil der Ursprung dieser Serien liegt im Kino. Die Serials haben genau so funktioniert in den 10er Jahren, in den 20er Jahren und dann bricht sozusagen diese Tradition ab und nun wird sie wieder aufgenommen, weil es eine andere Form gibt, in der man dieses Angebot annehmen kann. Und ich finde es natürlich klug, wenn eine Firma, die bisher vor allem für lineares Fernsehen produziert hat, sagt, da müssen wir was tun und da müssen wir Angebote schaffen.
Simone Reuter, Nina Goslar, welche Konsequenzen hat das für das Fernsehen, hat das letztlich auch für uns, für Arte? Hat das Konsequenzen?
Das finde ich jetzt eine schwierige Frage. Die Frage ist nicht schwierig zu beantworten, fällt es mir schwer. Nina, hilf mir.
Soll ich Ihnen Bedenkzeit geben?
Nein, du meinst es mit den Serien oder Zukunft des Spielfilms im Fernsehen?
Generell die Entwicklung, diese Marktsituation, die Herr Roth auch angesprochen hat, dass Streamingdienste stärkeren Einfluss haben, dass auch so eine Firma wie die UFA, die fürs Fernsehen wichtig gewesen ist, plötzlich auf andere Zielgruppen zugeht oder andere Vertriebswege sucht, als es vorher getan hat.
Ja, aber ich glaube, das Geld des Fernsehens wird trotzdem wichtig sein, um gute Serien herzustellen. Selbst wenn jetzt diese Serien nicht mehr linear rezipiert werden, aber wir mit unserem doch durch Gebühren ganz gut ausgestatteten Fernsehen können halt auch gute Serien sozusagen mit co-produzieren und den Auftrag geben. Und Arte ist ja eigentlich Vorreiter sozusagen einer unabhängigen Programmverwertung und ja, unser Internetangebot sieht zum Beispiel auch reine Internetinhalte vor und ist nicht nur ein Abbild dessen, was auch im Fernsehen läuft.
Frau Felting, wir haben eben gehört, dass Herr Rutter offensichtlich gefroren hat bei seinen Interviews. Die anderen beiden Herren, denen war warm genug. Jetzt frage ich mich, wie war denn ansonsten die Zusammenarbeit mit der heutigen UFA?
Die heutige UFA hat uns sehr unterstützt, muss man wirklich sagen. Ich bin da auch sehr dankbar für. Es war so, wir haben die Interviews alle an historischem Ort im Tonkreuz von Studio Babelsberg gedreht und auch Studio Babelsberg hat uns sehr unterstützt, indem sie gesagt haben, ja, wir finden das ein tolles Projekt, Sie können unser Studio kostenlos nutzen. Das war natürlich für unser Budget sehr schön. Was sie dann aber erst eine Woche vor Drehbeginn sagten, war, sie müssten dann natürlich schon für Strom und Heizung aufkommen. Und dann haben wir gesagt.
Und dann war das Arte-Budget doch am
Ende. Und dann haben wir gesagt, auch das ist kein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, aber eine Woche kostet 1000 Euro alleine Heizung. Das zeigt natürlich, dass das Studio Babelsberg heute immer noch sehr interessante historische Studios hat, die allerdings noch fast in diesem gleichen Zustand sind wie damals. Und es war dann so, dass wir auch während des Drehs die kälteste Woche des Jahres erwischt haben und insofern die Heizkosten nochmal besonders exponentiell nach oben gegangen sind. Also sowohl Studio Babelsberg als auch die UFA haben uns sehr unterstützt, haben uns mit offenen Armen aufgenommen und da sind wir sehr dankbar für.
Gut, jetzt weiß ich, was eine der Herausforderungen für Sie in diesem Film gewesen ist. Gab es einen Moment, wo Sie das Gefühl hatten, was völlig Neues noch rauszukriegen über die Geschichte der UFA oder eine Situation, eine Begebenheit, die Sie überrascht hat?
Absolut. Die Geschichte nach 45, viele Filme über die UFA enden 1945, weil man sagt eben, da ist das UFA zu Ende.
Und diese Tradition zu heute, dass es wirklich 100 Jahre sind, das wird oftmals viel zu wenig meines Erachtens gesehen. Für mich war es wirklich interessant, in Fahrenholz zu sein und zu sehen, da begann dann wirklich noch mal eine neue Ufer und wie dann die Herren das, wie es ihnen dann gelungen ist, wirklich mit Tricks und allen möglichen Sachen die Alliierten hinters Licht zu führen, sage ich mal, und dann die neue Ufer gegen den Willen der Alliierten zu gründen, das ist schon, finde ich, das hat mich sehr überrascht, wie das gelungen ist und auch zu sehen, dass die Adenauer-Regierung dann doch auch wieder einen Propagandakonzern wollte. Es waren ja auch viele alte, sagen wir mal, Leute, die früher unter Goebbels gearbeitet haben, haben dann später in der neuen Bundesregierung gearbeitet. Diese Kontinuität, die hat mich wirklich sehr überrascht und ich freue mich sehr, dass wir das also auch erzählen konnten.
Die Farnberg-Geschichte ist mit Sicherheit ganz Fahrenholz-Geschichte ist mit Sicherheit ganz großes Kino. Wir wissen jetzt, Unter den Brücken ist Ihr Lieblingsfilm. Ich mache mal noch die Runde, Herr Rother, Ihr Lieblingsufer-Film, früher oder heute oder früher und heute.
Also das finde ich jetzt ein bisschen viel, einen Film zu nennen, kann man im Grunde nicht. Also ich würde sagen, ein mir sehr lieber Film, der immer unterschätzt wird, weil er der zweite Film von Robert Siodmak ist und eben keine unabhängige Produktion wie Menschen am Sonntag und deswegen von der Kritik gleich abgewatscht wurde, weil es eben ein Uferfilm ist. Ja? Der beginnt mit Menschen am Sonntag und das ist was ganz Neues. Und dann kommt er zu Ufer und macht 0815. So war damals der Tenor und das stimmt gar nicht. Es ist der zweite Film von Siodmak, es ist der erste Film mit Brigitte Horney und es ist der erste Film, zu dem der geniale Drehbuchautor Emmerich Pressburger, der dann 1933 emigrieren muss, wie Siodmak das Drehbuch schreibt, Abschied. Also den sollte man sich mal anschauen.
Gute Antwort auf eine fiese Frage, die auch gar nicht fies war. Und ich gebe sie weiter an Simone.
Also wirklich wenig überraschend. Ich bekenne mich uneingeschränkt zu dem Blauen Engel. Er ist einfach ein großer Film und er wird es wahrscheinlich auch bleiben.
Ja, ich kann es nicht verleugnen. Bei mir ist es ein Stummfilm. Es ist der Faust von Murnau.
Ich hoffe, dass wir, oder vielleicht haben wir auch Ihren Ufer-Lieblingsfilm in unserem Schwerpunkt. Schauen wir mal. Ansonsten haben Sie vielleicht Lust gekriegt, auf jeden Fall sich die Filme anzugucken, die ab 28. August bei uns laufen. Ich darf Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hier gewesen sind und mit mir hier über den Film gesprochen haben. Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Natürlich, wie schon angekündigt, haben Sie jetzt auch die Gelegenheit, mit unseren Gästen, mit unseren beiden Geschäftsführern, noch bei einem Glas Wein, Wasser, Bier und einer Brezel im Foyer das Gespräch weiterzuführen. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend da gewesen sind und noch einen weiteren schönen Abend. Danke.